Das digitale Sofa mit Oliver Kemmern.
Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das digitale Sofa. Heute freue ich mich sehr, dass ich einen wirklich langjährigen Freund zu Gast habe. Und wir haben sehr lange nach einem Termin geguckt, weil du ein viel beschäftigter Mann bist. Und ich freue mich umso mehr, dass das jetzt geklappt hat. Und zwar zu Gast bei mir heute Oliver Jannik. Hi. Olli, wie geht's dir?
Ja, ganz gut, ganz gut. Ich sitze in Berlin in so einem einer Art Homeoffice, so möchte ich es mal nennen. Der Himmel ist grau, wie üblich in Berlin um diese Jahreszeit, aber die Laune nicht, obwohl heute erster Tag des Lockdowns ist. Damit werde ich aber heute erstmal nicht so wahnsinnig viel zu tun haben, weil ich dieses Büro ohnehin nicht verlassen werde. Aber insofern, also Stimmung gut, Laune gut, Wetter mittel. So.
Okay, das ist ja schon mal gut, dass die Stimmung gut ist. Das ist ja für dich ein Jahr, muss man sagen, im Januar noch Werbemann des Jahres geworden, von Horizonte, glaube ich, ne? Dann der Paukenschlag, dass du jahrelang warst ja bei DDB dort gehst und jetzt bei Condé Nast im September angefangen hast. Mhm. Und dann haben wir noch Corona. Alles durcheinander. Was war das für ein Jahr für dich?
Ja, das hatte natürlich jede Menge Überraschungen so für mich. Also dass ich bei DDB aufhören würde, das wusste ich natürlich schon im Grunde letztes Jahr. Das war jetzt ja auch keine Ad-hoc-Entscheidung oder sowas. Ich war ja 15 Jahre da und irgendwann ist auch mal gut. Dass sich dann das letzte Jahr bei DDB so positiv ergeben würde, wie es sich dann ergeben hatte. Also mit Agentur des Jahres und alle Kreativwettbewerbe gewonnen, also nicht alle, aber viele. Plus am Ende noch das Sahnehäubchen mit Agentur Persönlichkeiten des Jahres. Ich wurde ja nicht alleine ausgezeichnet, sondern die Agentur meine beiden Kollegen Christoph Pietsch und Dennis May auch noch im Januar. Sowas ist ja nicht einfach können, sondern das ist ein bisschen können und ganz viel Glück und ganz viel Koinzidenz, dass dann sowas zusammentrifft und zu so einem Jahr führt. Und das wurde eben dann entsprechend im Januar dann belohnt mit dieser Auszeichnung. Habe ich mich natürlich sehr darüber gefreut. Das wäre ja auch verrückt zu sagen, das ist mir wurscht, so, wenn man so lange in dieser Agenturlandschaft rumläuft. Aber am Ende war es eigentlich schon klar, dass dieses Jahr 2020 etwas ganz anderes für mich kommen musste. Und ich habe also tatsächlich am Tag dieser Award-Verleihung morgens bei meinem Chef, bei meinem Europachef in Amsterdam sozusagen meinen Abschied bekannt gegeben. Das war im Prinzip auch schon noch ganz lustig. Also weiß nicht, wie lustig es für ihn war. Aber gut, für mich hatte sich da irgendwie etwas geschlossen. Und tatsächlich habe ich dann doch verschiedene Möglichkeiten gehabt oder Angebote gehabt und auch Möglichkeiten geprüft, irgendwas selber zu machen. Ob ich mein Coaching, weißt ja auch, ich bin seit sehr vielen Jahren, ich glaube seit 15 Jahren bald auch systemischer Coach, ob ich mich damit irgendwie stärker in die Selbstständigkeit begebe. Dann gab es noch eine andere Geschichte, die ich dann so auf dem Zettel hatte. Und dann hatte ich mich aber tatsächlich dann für Condé Nast entschieden, mit denen ich auch schon im Gespräch war und es einfach ein Unternehmen ist, was ich schon über ganz, ganz viele Jahre aus der Ferne beobachtet und auch irgendwie bewundert habe für das, was sie machen. Und als ich das dann für mich entschieden habe, kam also Corona, also nicht, man hatte ja, das weißt du ja selber, da aus China Nachrichten gehört und das kam dann irgendwie immer näher. Man wusste aber noch nicht so richtig damit umzugehen, wie bedrohlich ist das jetzt, aber wenn dann plötzlich, ich glaube am 15. März war dann der erste Lockdown, das war ungefähr zum gleichen Zeitpunkt, als ich die Entscheidung getroffen hatte, da wusste man dann plötzlich, okay, jetzt ist es wirklich da und wir sind mittendrin und keiner hatte auch nur ein mini bisschen empirisches Datenmaterial, wie geht eigentlich Pandemie, ne? Also weder die Politiker noch wir und haben dann alle so ein bisschen beim Laufen gelernt und das machen wir ja bis heute noch. Was ich einigermaßen erstaunlich finde, weil ich glaube, wenn man uns im März gesagt hätte, dass wir im Dezember immer noch beim Laufen lernen den ganzen Tag, dann hätten wir gedacht, nee, also da sollten wir wahrscheinlich ein bisschen weiter sein. Sind wir aber nicht. Das meine ich jetzt gar nicht systemkritisch oder sonst irgendwas. Ich glaube, das ist wahrscheinlich irgendwie pandemieinhärent, wenn man mir diese Wortschöpfung erlaubt. Ja, also verrückt und dann der Sommer sehr stark Corona geprägt und seit 1. September in der neuen Position. Ja.
Wie fühlt sich das an, jetzt sozusagen die Seiten gewechselt zu haben? Also ja, nicht die Fronten.
die Fronten. Ja, also das ist natürlich schon ein gewaltiger Unterschied. Und jetzt ist es tatsächlich so, man glaubt ja immer so als Agenturmann, glaubt man ja immer, dann doch ganz gut in Kunden reinsehen zu können, weil man eben dann doch oft dort ist. Ne? Und ich habe ja für viele große Konzerne, aber auch für kleinere mittelständische Unternehmen gearbeitet, wie die letzten 23, 24 Jahre auf Agenturseite. Wenn man aber dann mal in so einer Organisation ankommt, stellt man doch relativ schnell fest, dass das Agenturgeschäft dann doch nochmal ein ganz, ganz anderes ist. Das klingt jetzt fast ein bisschen naiv, kann es von mir aus auch. Also die Art und Weise, wie Entscheidungen gefällt werden, die Art und Weise, wie prozessual getrieben alles ist, etwas verschulter, etwas siloartiger. Ich dachte, langsamer ist es aber überhaupt nicht. Das war zum Beispiel auch eine Überraschung. Ich dachte, ich komme jetzt hier aus dem Bereich Hochgeschwindigkeitsfußball und jetzt wird es ein ganz, ganz, ganz klein bisschen langsamer getaktet, ist aber überhaupt nicht so. Jetzt liegt es natürlich daran, ich bin jetzt ja nicht bei irgendeinem Unternehmen, sondern ich bin ja bei einem Medienunternehmen. Das heißt also, ein Unternehmen, was man bis vor ein paar Jahren noch Verlag nannte, und die nennen sich selber Verlag, da gibt es auch heute noch Leute, die sagen, ich fahre jetzt in den Verlag, was ja auch total okay ist, ja. Aber sowas nennt sich natürlich heutzutage total fresh. Media 21st Century Media Company nennt man sich jetzt heutzutage. Was aber auch, das klingt jetzt so zynisch, das ist einfach so. Das hat einfach mit dem Verlag, so wie man sich einen Verlag vorstellt, natürlich auch gar nichts mehr zu tun. Ja, also,
ja. Erzähl mal ganz kurz, Olli, wenn ich unterbreche, ich darf einfach vielleicht nochmal kurz einmal vielleicht das Portfolio oder vielleicht einmal wirklich mal bei Condé Nast, der Konzern ist wahrscheinlich gar nicht so vielen Leuten bekannt, aber die Produkte sind ja weltbekannt. Mhm. Vielleicht kannst du da gerade mal zwei Sätze dazu sagen.
Ja, der Konzern ist tatsächlich ein Medienhaus, was schon weit über 100 Jahre alt ist. Amerikanisch und die Kernmarken sind die, also die bekanntesten Marken sind natürlich die Vogue, New Yorker, Vanity Fair, Wired, Glamour, AD, GQ. Das würde ich mal sagen, sind vielleicht so die bekanntesten Marken in Deutschland. Nicht alle diese Marken gibt es in jedem Markt. Es gibt insgesamt 32 Märkte weltweit. Und in Deutschland haben wir bei Condé Nast Germany Vogue, GQ, Glamour und AD, das heißt vier Titel. Das ist auch so das häufigste, ich würde mal sagen, das häufigste Portfolio. Es gibt aber auch zum Beispiel in den USA wahnsinnig erfolgreiche Food-Titel, Bon Appetit, es gibt La Cucina Italiana und so weiter. Also es gibt auch in Asien ein gigantisches Portfolio an Titeln, von denen wir natürlich hier noch nie gehört haben. Ne? Aber in Deutschland kümmern wir uns in erster Linie eben um die Vogue und GQ, Glamour und AD. Insofern sieht man schon natürlich ein bisschen die Ausrichtung. Die Vogue ist ja auch, ich müsste jetzt lügen, ich weiß nicht ganz genau, aber auch über 100 Jahre alt jetzt. Das ist natürlich, würde ich mal sagen, Condé Nast als Medienhaus ist so die Urautorität im Bereich Fashion und Luxury. So kann man es wahrscheinlich sagen. Und da würde jetzt niemand die Augen verdrehen.
Ja, du bist, dein offizieller Titel ist der Chief Business Officer. Was ist deine Aufgabe da genau? Warum hat man dich geholt?
Naja, also grundsätzlich ist es so, das Unternehmen befindet sich, also das deutsche Unternehmen befindet sich jetzt seit anderthalb Jahren in einem sehr, sehr intensiven Transformationsprozess und hat also die ganze Organisation neu aufgestellt. Und auf der einen Seite stehen jetzt die Marken, also tatsächlich vier Brand Hubs, eben der vier Marken, die ich gerade aufgezählt habe, an deren Spitze eben jeweils eine Marketeer ist oder eine Marketeer. Und jemand, der das Produkt oder sozusagen das Editorial verantwortet. Und auf der anderen Seite gibt es eben eine ganze B2B-Organisation, die auf der einen Seite, wenn man so möchte, das B2B-Backbone der Organisation ist und auf der anderen Seite aber auch eigene Revenue-Streams generiert beziehungsweise ein eigener Profit-Center ist. Und dieser Bereich nennt sich CNX. Das sind ungefähr 160 Leute, die da arbeiten. aufgeteilt in 9 Bereiche. Ich muss jetzt nicht alle aufzählen, aber natürlich der Bereich Sales, natürlich ein ganz großer Bereich Data Reach and Performance, Bereich Digital Platforms, der Bereich Project Management 360 und der ganze Bereich Strategie und Konzept und Creative Solutions. Also das heißt, wo dann wirklich der Content produziert wird, wo der Content gedacht wird. Also gerade so der Bereich Strategy und Concept, würde ich sagen, ist wahrscheinlich der noch der agenturähnlichste Bereich, also das, wo ich wahrscheinlich noch am schlausten daherreden kann, ja. Bei vielen Sachen muss ich natürlich jetzt, gerade weil es neu ist, du sprichst ja an, auf Lücke lernen, weil eben auch viele Prozesse einfach ganz anders sind. Und ich ziemlich viele Dinge auch neu lernen muss, ne, weil ich damit einfach in meinem ganzen Leben noch nie was zu tun hatte. Das war aber im Übrigen die Idee dieser Entscheidung. Also insofern, ich sage, ich bin jetzt nicht dahin gekommen und habe gesagt, Gottes Willen, ich verstehe das ja alles nicht. Was machen die, wovon reden die da eigentlich? Sondern die Idee war tatsächlich, irgendwo hinzugehen, wo ich eben noch nicht alles weiß. Was natürlich auf gar keinen Fall heißen soll, dass ich alles, was im Agenturbereich gemacht und gedacht wird, weiß. Aber ich habe zumindest ein besseres Verständnis davon. Und insofern ist das dann tatsächlich so eingetreten. Ne?
Das hat deine Chefin aber gewusst, als sie dich geholt hat.
Möglicherweise. Nein, das war für sie natürlich eine böse Überraschung. Was? Ich dachte, du weißt das alles. Nee, ist es nicht. Also tatsächlich ist es also so, dass wir entsprechend als CNX mit diesen 160 Leuten in tatsächlich das auf der B2B-Seite, also auf der ganzen Commercial-Seite, dass die Produkte sozusagen stützen. Das heißt, die Arbeit für die Produkte entsteht dort. Und wird natürlich auch entsprechend verkauft an Kunden. Und auf der anderen Seite entstehen dort kreative Kampagnen, entstehen Content-Themen, entsteht klassische Markenarbeit. Und das, was ich da gerade baue, und das ist eigentlich toll, dass man eigentlich jetzt schon nach sehr kurzer Zeit merkt, dass es wirklich funktioniert. Ich positioniere gerade mit meinen Leuten CNX als eine Unternehmensberatung im Luxury-Segment. Denn ich glaube, niemand kann auch nur annähernd mit so viel sozusagen Gravitas und mit so viel Autorität behaupten, den Luxury-Consumer so zu kennen, wie Condé Nast ihn kennt. Wir haben fantastische Datensätze natürlich, vor allen Dingen auch international, und können Kunden so in diesem Bereich ganzheitlich beraten. Und da trete ich gerade in den Wettbewerb mit Deloitte, mit BCG und mit anderen Unternehmensberatern, aber eben ausschließlich im Bereich Luxury, weil das Einzige ist, was wir können. Alle anderen können wir nicht. Das ist auch in Ordnung. Aber das können wir. Und das hat jetzt eben auch schon ein paar Mal tatsächlich ganz gut funktioniert. Und ich arbeite dann eben entsprechend auch mit Ratecards, die Unternehmensberatung sind und eben nicht mehr Agentur sind, ne? Und das ist das ganz Interessante. Da haben wir uns ja als Agenturleute irgendwie schon die letzten 30 Jahre die Köpfe drüber heiß geredet. Und da gibt's ja auch Regalmeter an Literaturartikeln, wahrscheinlich mittlerweile auch Podcasts. Wie schaffen es Agenturen, sich irgendwann mal so zu positionieren im Go-to-Market-Prozess eines Produktes oder einer Idee, dass man irgendwann mal nicht mehr dann drankommt, wenn schon alles fertig ist, sondern wenn man irgendwie früher reinkommt, ne? Also wo sozusagen das Produkt entsteht, wo die Unternehmensberater eben schon drin sind. Und wir haben immer gesagt, während McKinsey mit dem CEO im Salon Tee trinkt, werden die Agenturleute irgendwie zum Hinterausgang rausgebeten. Ja, so haben wir uns ja immer gefühlt, ein bisschen. Und ich glaube, das ist natürlich schon etwas, wo Agenturen nach wie vor gerne mehr wären. Ja. Auf jeden Fall freut mich, dass das jetzt schon ein paar Mal ganz gut funktioniert hat, und da arbeite ich jetzt gerade mit Hochdruck mit meinen Teams drauf.
Ja, klingt spannend. Du hast ja, wenn man mal auf deinen Werdegang guckt, du hast ja wirklich schon einiges agenturmäßig erlebt. Dazu muss man sagen, also wir kennen uns ja tatsächlich länger, als du in Agenturen arbeitest. Und haben so manche quasi die Studiebude mit meinem Bruder geteilt damals. Du hast Sozialwissenschaften studiert.
Ja, das war irgendwie so ein kruder Studiengang. Ich wollte eigentlich BWL studieren. Nee, ich wollte eigentlich Publizistik studieren bei Nölle Neumann in Mainz, habe dann aber festgestellt, dass mein Abiturdurchschnitt so weit entfernt von dem NC ist, dass so viele Wartesemester gibt es gar nicht. Wäre ich ein alter Mann gewesen. Und dann habe ich gedacht, naja, vielleicht studierst du doch BWL. Und dann habe ich mir das nochmal angeguckt, dieses Curriculum, und fand das so fad. Und dann lag da irgendwas rum von wegen so Sozialwirt hieß das. Ich glaube, heute nennt man sowas so Kulturwissenschaften, das ist eigentlich was ziemlich cool, weil heute nennt man sowas irgendwie interdisziplinär, multidimensional und ist irgendwie cool. Damals war das irgendwas, was keine Sau verstanden hat, und irgendwas Krudes habe ich dann aber trotzdem gemacht. Also wenn man so möchte, eine Mischung aus BWL und Sozialwissenschaften. So.
Ja. Hast du damals schon gewusst, dass das, also was, hast du diese Idee Agentur schon immer so im Kopf, oder hast du da gezielt darauf hingearbeitet, oder hat sich das ergeben?
Ja, also sagen wir mal so, ich habe mein erstes Praktikum, ich habe ein paar Praktika gemacht, und das erste war eben gleich im Marketing bei Mercedes Anfang der 90er Jahre. Da hatte ich dann die große Ehre, oder das ist, heute weiß man da, wie besonders das war, dann an Agenturpräsentationen mit hinten drin sitzen zu dürfen, sozusagen als Schreibkraft im schlechten Anzug. Und da habe ich also tatsächlich die eine oder andere Präsentation von Springer und Jacobi sehen dürfen, und zwar tatsächlich von Herrn Springer und Herrn Jacobi. Das war natürlich schon ziemlich cool, und das hat mir schon imponiert, ehrlich gesagt, damals. Da kamen die da rein mit ihren dunkelblauen Anzügen und ihren Pistolenföhn da oben dran, und das fand ich schon irgendwie cool. Und habe dann mein zweites Praktikum gemacht bei der Publicis, das war, glaube ich, 94 oder 93 in Frankfurt. Das war auch schön. Also da habe ich schon so ein bisschen Blut geleckt, was so das Thema Agentur anging. Das wurde aber dann doch immer überlagert von dem großen Interesse, irgendwas mit Sport zu machen. Konkreter konnte ich das nicht fassen, weil ich war dann am Ende dann doch kein, also im sehr, sehr Sport interessiert, und habe so ziemlich, also sehr viele Sportarten betrieben, aber war in keiner auch nur annähernd so gut, dass ich hätte sagen können, dass damit könnte man mal richtig was machen. Und wie den meisten Leuten, wenn das passiert, sagen sie dann, naja, dann mache ich halt irgendwas mit Sportmarketing. Und tatsächlich ist dann so gekommen, dass ich dann direkt nach dem Studium eben im Sportmarketingbereich begonnen habe damals. Und das war eine Agentur. Das war eine Agentur, die Tennisturniere, also internationale Tennisturniere, vermarktet hat. So ist eigentlich dann mein, wenn man so möchte, habe ich dann so im Prinzip beides irgendwie gehabt. Ne? Ich habe dann auf der einen Seite Agentur gehabt, was natürlich mit einer klassischen Werbeagentur nicht zu vergleichen war. Aber ich hatte halt eben Sport und dann eben auch noch Tennis. Das war natürlich perfekt für mich.
Und dann ging es zur Avantgarde, richtig?
Nee, noch nicht. Ich war dann 2-3 Jahre, das war so eine Firma von Jan Tiriak, der hatte verschiedene Tennisturniere damals, und ich habe eben für verschiedene Turniere gearbeitet. Und dann habe ich ein Angebot wirklich so quasi über Nacht, so Klinikerbrücke-mäßig, von der ISPR in München bekommen. Und das war damals tatsächlich so eine der Top-Agenturen in Deutschland. Da wäre ich wahrscheinlich niemals reingekommen, weil die damals irgendwie 37 Assessment Center gemacht haben, um irgendwie eine Person einzustellen. Da hätte ich mich wahrscheinlich nicht zwingend durchgesetzt. Aber dem ist irgendjemand abgesprungen, die brauchten über Nacht jemanden, haben gefragt, hast du Zeit, kannst du kommen. Ding ist nur, du müsstest heute den Vertrag unterschreiben und am Montag anfangen. Und das war Freitag. Und ich habe gesagt, okay. Und dann habe ich am Freitag noch gekündigt, bin am Samstag umgezogen und war am Montag um 9 Uhr dann da. Und das war natürlich eine super Entscheidung am Ende, weil es eine tolle Agentur war. Da habe ich wahnsinnig viel gelernt und auch tolle Leute kennengelernt. Und da habe ich dann auf quasi fast nur noch Fußball gemacht. Randstad 1 Fußball haben wir damals vermarktet, eben das TV-Format und dann mit diesem ganzen Sponsoring-Apparat dahinter eben betreut. Und das war wirklich toll und durfte dann irgendwie jede Woche nach Berlin fliegen. Und da habe ich gedacht, oh, guck mal, das ist jetzt echt die ganz große Welt. Ne? Jetzt bist du irgendwie 25 und darfst schon jede Woche irgendwie nach Berlin fliegen und wohnst im Hotel. Da habe ich natürlich gedacht, boah, das geht jetzt immer so weiter, super. Bis ich dann einen Tag ins Büro kam. Ich glaube, es war auch der Letzte, der es erfahren hat wahrscheinlich, weil ich natürlich das kleinste Licht im Unternehmen war. Und da hat man mir gesagt, ja, diese Kirchgruppe, zu der die ISPR gehört, die gibt's jetzt quasi gar nicht mehr. Also deinen Job gibt's eigentlich auch nicht mehr und diese Firma gibt's auch nicht mehr. Und da drüben sitzt ein Typ, der ist dein Chef, hast du noch nie gesehen. Und der sagt dir jetzt irgendwie ein paar warme Worte und dann kannst du dir vielleicht noch eine kleine Abfindung abholen und dann Servus. So war das. Ja. Und dann war mein Drive doch dann einigermaßen, weil wir ein bisschen Wind aus dem Segel genommen haben, und gesagt, cool, läuft ja bei mir. Jetzt bist du arbeitslos und hast gerade ein Jahr oder anderthalb Jahr nicht gearbeitet. Und dann bin ich aber, 3 Wochen später, konnte ich bei der Avantgarde anfangen, weil mich mein damaliger Chef von der ISPR, der wusste das wahrscheinlich schon ein paar Wochen früher, hatte mich dann zur Avantgarde geholt. Und da haben wir dann einen eigenen als Joint Venture mit der Avantgarde zusammen einen eigenen Bereich aufgezogen. Avantgarde Sponsoring gibt es heute noch. Ja, und da haben wir wirklich so zwei Schreibtische hingestellt und zwei Computer gekauft und uns irgendwie Visitenkarten gedruckt, irgendwas Deppertes draufgeschrieben und haben gesagt, wir sind jetzt eine Firma. Das war sozusagen, wenn man so möchte, auch wenn ich natürlich Angestellter war, auch direkt dann meine erste echte unternehmerische Berufserfahrung, ne? Weil es war eigentlich klar, wenn wir keine Kohle reinholen, dann gibt es auch keine Kohle auf dem Konto. Und dann war es das hier. Also das war schon eine harte Schule auch, ne?
Das war eine Zeit, das erinnere ich mich noch dran, dass da haben dann die Sportfreunde Stiller noch auf Agenturfesten gespielt, ne?
Ja, genau, also so genau. Das war die Zeit. Naja, die Avantgarde war ja damals schon eine ganz besondere Agentur, insbesondere im Münchner Raum, nicht nur berühmt, sondern auch berüchtigt für ihre Partys und so. Und da warst du dann, glaube ich, auch mal, ne? Und das war natürlich immer ziemlich spektakulär. Aber das Hedonistische, was es damals hat, gab es jetzt, sagen wir mal, in unserem kleinen Bereich ein bisschen weniger, weil wir konnten noch kein Geld ausgeben für Weihnachtsfeiern. Wir mussten erstmal welches verdienen. Und das war schon mühsam erkämpft, ne? Euro für Euro, ehrlich gesagt, am Anfang, weil das war schon auch böse Kaltakquise, ne? Also ganz böse. Da hat man also schon an vielen Türen geklopft und viele Klinken geputzt. Und das war auch total in Ordnung. Also das ist natürlich eine super, super Schule. Ne? Sollte man nicht missen.
Ja. Wie lange warst du denn da insgesamt bei der Avantgarde?
Ach, ich glaube, ich war 5 Jahre da. 5 Jahre, ja. Ich meine, das müsste so von 2000 bis 2005 gewesen sein. Und das hat sich dann also zu einem sehr, sehr guten Modell entwickelt und hatten dann auch ein paar Leute und haben also auch unser Portfolio wahnsinnig diversifiziert. Am Ende waren wir irgendwie so eine Agentur für, ich weiß gar nicht, für Sportmarketing, Beratung, Talentmanagement und Talentmarketing. Also ich habe dann irgendwie verschiedene weniger berühmte und berühmtere Leute entweder gemanagt oder eben nur die Vermarktung gemacht, also alles, was mit Werbeverträgen zu tun hat. Wir haben aber auch mit Fußballvereinen zusammengearbeitet und wir haben aber auch Spieler beraten. Also das habe ich nicht gemacht, weil dafür braucht man eben eine spezielle Lizenz, um das tun zu dürfen. Und mein Chef und Partner, der hatte das und hat das und macht das auch heute noch. Und also das war schon sehr, sehr divers. Aber ich glaube, das war für meine persönliche Prägung natürlich enorm wichtig, weil ich glaube, ich heute auch noch der Generalist bin, der ich damals werden musste. Es ging ja gar nicht anders. Also wir haben halt geguckt, womit kann man dann irgendwie Geld verdienen? Also ich meine, wir haben uns zu einem Zeitpunkt mit dem Thema Sonderwerbeform beschäftigt, da hatten das die Mediaagenturen echt noch so ein bisschen verpennt, da hatten wir das noch gar nicht so richtig auf dem Zettel. Und da sind wir halt irgendwie von Sender zu Sender gelaufen und haben den für unsere Kunden, die wir im Portfolio hatten, wir haben viel für EA zum Beispiel damals gearbeitet, den irgendwie Sonderwerbeform uns ausgedacht und verkauft, bis hin zu TV-Formaten. Na, das ist schon cool. Also das war früh damals und wie gesagt, musste irgendwie alles gemacht werden, dann musste man sich damit beschäftigen, dann musste man, sagen wir mal, auch genügend musste man einen vernünftigen Auftritt haben und so tun, als hätte man eigentlich sein Leben lang nichts anderes gemacht. Ja? Also das war halt so damals das Ding. Also es war eine sehr gute Schule.
Und dann ging es ab nach Berlin.
Ja, genau. Dann war ich noch kurz in Shanghai für die Avantgarde und bin dann zurückgekommen. Hab dann, also auch, das war manchmal, das sind so, wenn man so darüber redet, vorher schon diese komische Geschichte mit München erzählt, wie das irgendwie Knall auf Fall ging. Ich bin, glaube ich, abends von Shanghai zurück nach München gekommen und habe am nächsten Tag morgens um 8 ein Telefonat gehabt von jemand, den ich um 3 Ecken kannte, der eben bei DDB war, im Board, ob man sich nicht mal unterhalten wollte. Und dann habe ich gesagt, ja, das trifft sich eigentlich ganz gut und meine damalige Frau oder noch nicht Frau und heute nicht mehr Frau, die mit der ich in München zusammen lebte, die sagte, dass München für jemand aus Norddeutschland nicht artgerechte Haltung sei. Das heißt, es war eigentlich klar, dass man da dann auch irgendwie mal weg muss. Und da ich wusste, dass es um einen Job in Berlin ging und ich Berlin eh super fand, habe ich dann gesagt, Mensch, da mit denen unterhalte ich mich mal. Und tatsächlich ging es eben um DDB. Und der Herr war der von mir auch heute noch hochgeschätzte Philipp Schilling, der heute Geschäftsführer von Track in Germany ist, auch eine Agentur, die zum DDB Kosmos gehört. Und der hat mich dann also überzeugt, und das war gar nicht so wahnsinnig schwer, zu DDB nach Berlin zu kommen und dort eine Einheit zu leiten. Das nannte man damals alternative Kommunikation oder non-traditional Business. Und heute würde man sowas wahrscheinlich Branded Content nennen. Damals nannte man dann das Entertainment Marketing. Und es ging also im weitesten Sinne um die sozusagen das auf die Straße bringen einer großen internationalen Kooperation zwischen Volkswagen und Universal Studios. Also vielleicht erinnert sich, die Älteren werden sich vielleicht noch daran erinnern, an ganz interessante Kampagnen rund um Born Ultimatum zum Beispiel haben wir gemacht und King Kong haben wir gemacht. Also wir haben Filme, wir haben Fahrzeuge in Hollywood-Blockbustern geplaced und daraus dann Kommunikation gemacht. Das habe ich dann einige Jahre gemacht. Und parallel noch dann mit einem anderen Kollegen den Bereich Sportmarketing, den es damals auch gab, das hieß damals noch Juniper Group, auch mitgebaut oder mitgeführt. Und das war im Prinzip auch eine ganz tolle Zeit, weil ich natürlich das erste Mal in so einem großen internationalen Netzwerkagentur war. Ne? Das war natürlich irgendwie so, der zweite Termin, den ich hatte bei DDB an meinem dritten Arbeitstag, war dann mit Amir Kassai zum Beispiel, ne? Und den kannte man ja nur vom Hörensagen und eher so ein Werberockstar, ne? Und hatte man dann so Meetings mit dem und der hat sich dann auch gleich so verhalten, wie man das so erwartet hat, ne? Und dann dachte ich, ach guck mal, Quod erat demonstrandum, so ist das also in so einer großen Agentur, aber das hatte natürlich schon wahnsinnig viel Sexiness so, ne? Und das war toll. War schon toll.
Was hat er da so gemacht? Das muss ich ja nachfragen jetzt. Was macht denn
Nein, aber nein, das, ja, nein, das also so wilde, doch, Quatsch, das würde mir der Armee jetzt auch nicht krumm nehmen, aber das war natürlich alles so, es hatte eine gewisse Lautstärke und eine gewisse Emotionalität, die man so von so Werberockstars so auch so erwartet hat. Und es war dann auch tatsächlich so. Also ich bin dann auf das getroffen, was man so gesagt hat. Und genauso auch Tonio Kröger, die beiden haben ja damals DDB Deutschland geführt, der sehr umsichtige CEO, der mit ganz, ganz ruhiger Hand diesen Laden geführt hat. Und da konnte man sich wirklich von beiden viel abgucken in der Zeit. Und ich habe ja dann im Laufe der Jahre bin ich ja dann eher stärker so an, ich bekomme eher tatsächlich von der Beratungsseite und nicht unbedingt von der Kreativseite. Also insofern bin ich dann über die Jahre immer stärker so an Antonio herangerückt und er ist dann ja sozusagen dann den Move gemacht in die Holding. Und ich bin dann auch auf Holding-Seite gewechselt, also in Dolde in Bernbach Group. Und habe da einige Jahre gewirkt. Ich könnte jetzt gerne mehr genau sagen, wie das hieß, aber das war also tatsächlich so eine strategische Stabsstelle, sehr stark auf Organisation und Reorganisation und Restrukturierung und auf People bezogen. Das ging ungefähr bis 2000, ich kann tatsächlich nicht mehr so genau sagen, vielleicht 2013 oder 2014 und bin dann in das Board von DDB gegangen, von DDB Deutschland. Es war damals noch ein bisschen größer, als es dann am Ende war. Damals waren noch Thomas Funk und Erik Schäffler dabei und die sind dann ja irgendwann weggegangen und dann wurde das Board ein bisschen kleiner und dann nochmal kleiner und am Ende waren es dann tatsächlich jetzt bis ganz am Ende eben noch der Dennis May und der Christoph Pietschon und ich bis jetzt Ende 2019.
Wann hast du mit dem Coaching, das machst du schon über 15 Jahre, machst du ja auch systemisches Coaching, wann hast du damit angefangen? Das war noch während deiner Zeit oder parallel zu der Zeit bei DDB?
Ja, das war total parallel. Ich kann die Motivation, warum ich das gemacht habe, gar nicht mehr so richtig beschreiben, weil erstmal so, wie sich das jetzt anhört, wenn man das so erzählt, kann es mir ja nicht wahnsinnig fad gewesen sein. Ne? Ich hatte wahrscheinlich aber das Gefühl, da ist irgendwie noch was, was ich über mich lernen muss, und zwar über mich als Person, aber wahrscheinlich auch für mich so als Führungskraft. Weil mir eben verschiedene Leute, die so eine Ausbildung gemacht haben, gesagt, naja, du kannst danach als Coach arbeiten, grundsätzlich. Viele machen das aber gar nicht, sondern es geht viel auch darum, was du wirklich über dich selber lernst, ja, und was du selber reflektierst im Rahmen dieser Ausbildung, wie du dich wie du sozusagen dich selber besser wahrnehmen kannst und wie andere Leute dich wahrnehmen. Und war neugierig und habe das gemacht und hatte eigentlich nie die Idee, danach irgendwie als Coach zu arbeiten. Tatsächlich war es aber so, dass kaum war ich fertig, kamen dann Leute, die mich sowieso häufiger mal so angerufen hatten mit meist natürlich beruflichen Entscheidungen. Sie gesagt haben, du hast da so eine ganz gute analytische Fähigkeit und du kennst den Markt ganz gut, was glaubst du, soll ich das machen und warum funktioniert das nicht und so. Und das kam dann eben, die kam dann also immer noch und habe gesagt, naja, inzwischen hat sich was geändert, ich bin Coach, damit will ich nicht sagen, cool, jetzt kann ich endlich Geld dafür verlangen, aber wir können jetzt sozusagen mal ein bisschen in einem anderen Format arbeiten und jetzt nicht einfach mal so telefonieren, weil ich habe jetzt auch ein bisschen mehr Rüstzeug, ich habe so ein bisschen mehr Handwerkszeug, ich kenne Tools, ich weiß, wie man das bearbeitet. Und irgendwann habe ich gesagt, naja gut, wenn Leute sagen, ich möchte da jetzt aber mal 5 bis 10 Mal zu dir kommen und mit dir wirklich an was arbeiten, und dann muss ich natürlich immer mal sagen, kostet auch Geld so. Und so ist eigentlich mehr oder weniger aus Zufall ein Geschäft entstanden, was ich so parallel dann am Laufen gemacht habe. Am Ende war es wirklich relativ klassisches, systemisches Coaching. Aber ich habe schnell gemerkt, das ist eigentlich gar nicht das, was die Leute von mir wollen. Die Leute wollen von mir Beratung haben und weniger Coaching. Und wenn man sich mit dem Thema systemischen Coaching ein bisschen intensiver beschäftigt, weiß man ja, dass das eine und das andere zusammen nicht geht, ne? Weil die Expertenrolle darf ich nicht übernehmen, außer ich gehe ganz bewusst aus meiner Rolle raus, aber dann ist das ganze System eigentlich ein bisschen ad absurdum gesetzt. Und insofern habe ich eigentlich so die letzten 10 Jahre in diesem Beratungsgeschäft oder in meinem eigenen Beratungsgeschäft immer wieder mit Coaching-Tools auch gearbeitet, aber ich hätte das nie mehr Coaching genannt. Also das wäre nicht in Ordnung gewesen.
Ja, aber das hat ja wahrscheinlich deine Führungs, wahrscheinlich auch den Führungsstil, aber die Art, wie du mit Menschen umgehst, du warst ja auch bei der DLB für die Entwicklung, Organisationsentwicklung ja zuständig, und das hat das ja wahrscheinlich schon verändert, oder? Also ja. Das, was du das Coaching gelernt hast.
Also das hat es auf jeden Fall verändert. Also ich würde sagen, nicht diametral, aber es hat eben Sachen, die schon da waren, von denen ich dann gefühlt habe und von denen ich gespürt habe, dass das gut funktioniert mit Leuten. Die habe ich dann sozusagen dadurch noch verstärken können. Und andere Sachen so in der Reflexion, und so eine Coaching-Ausbildung hat sehr viel mit Reflexion zu tun. Also man wird permanent von anderen Leuten reflektiert, das Verhalten oder die Art, wie man mit ihnen umgeht, die Art, wie man Dinge verbalisiert. Da habe ich aber auch viel gelernt, wo ich tatsächlich in der falschen Richtung unterwegs bin. Also gerade was das ganze Thema Wertschätzung zum Beispiel angeht und so weiter. Ne? Was ich mal gedacht habe, ne? Das wissen wir ja eh, ne? So, dass wir uns alle wertschätzen. Das muss man jetzt ja auch nicht nochmal verbalisieren. Das ist so ein bisschen viel. Also da habe ich viel darüber gelernt, auf jeden Fall. Also mehr hat, glaube ich, für mein eigenes Führungsverhalten und hat mir meine Coaching-Ausbildung viel, viel mitgegeben. Aber wahrscheinlich nicht nur die Ausbildung, sondern wahrscheinlich noch viel mehr eben das Lernen an den tatsächlichen Cases, die ich dann eben hatte über so, so viele Jahre, weil das waren ja in erster Linie Führungspersönlichkeiten, also bis hin zu CEO oder überhaupt Board, C-Level-Positionen, die irgendwie Schwierigkeiten hatten in der Führung oder die Schwierigkeiten hatten in der Konfliktbewältigung und solchen Dingen. Also da lernt man natürlich an solchen Hands-on-Cases natürlich meistens auch noch wahnsinnig viel.
Ja, es kommt ja, glaube ich, nicht selten oder nicht so häufig vor, so rum, dass jemand, war das in der Business Punk neulich, dass ehemalige Mitarbeiterinnen von dir quasi sagen, dass du ihre Inspiration gewesen bist, sich selbstständig zu machen und so einen Weg zu gehen. Das fand ich schon sehr beeindruckend, ehrlich gesagt.
Ja, tatsächlich habe ich mich gefreut, und lustigerweise hat sich das dann, das war eine Mitarbeiterin von mir, die sich selbstständig gemacht hat mit einer sehr erfolgreichen Agentur in Berlin, und die mich dann, und so hat sich dann der Kreis geschlossen, und irgendwie vor 3 Jahren gefragt hat, ob ich dann quasi ihre Agentur mal durchcoachen könnte sozusagen, und sie, und das habe ich dann auch gemacht, und das hat ganz gut funktioniert. Auch so ein bisschen dankbar. Komischerweise habe ich mich in den letzten 10 Jahren, und da ist auch wieder so ein ganz lustiger Link zu Condé Nast, ich möchte nicht sagen spezialisiert auf die Fashion-Branche, aber es ist schon ein ganz klarer Schwerpunkt. Also Fashion- und Lifestyle-Kunden. Also ich habe hier in Berlin, ich habe mit vielen Labels zusammengearbeitet, ich habe eben mit einer Messe zusammengearbeitet, ich habe mit vielen, vielen Agenturen gearbeitet, die sich komplett spezialisiert haben auf diesen Bereich Fashion und Lifestyle. Und die Tatsache, dass ich jetzt bei Condé Nast bin, da hat sich jetzt der Kreis natürlich ein bisschen geschlossen, weil es schon thematisch sehr ähnlich ist. Also ich wäre jetzt auch definitiv für den Job, den ich da jetzt angetreten habe, nicht in die Halbleiterindustrie oder in die Pharmaindustrie oder zu Recaro gewechselt. So, ne? Das wäre jetzt einfach, da wäre mein Produktinteresse, glaube ich, einfach zu niedrig gewesen. Ja. Obwohl so ein Halbleiter, ne, so ein Halbleiter,
ja, ne, das ist schon mal ganz cool. Hier. Ja, naja, stimmt. Nee, das ist ja schon recht. Da muss man auch sagen, du bist ja jemand, du beschäftigst dich auch viel mit Kunst. Wir beide teilen die Passion für alte, schöne Autos. Du schreibst auch einen eigenen Blog, ne? Das ist ja nicht, bist ja nicht der knallharte, vielleicht schon doch der knallharte Agenturmanager, aber du darfst ja schon immer auch dich grundsätzlich auch immer schon deinen Tellerrand sehr, sehr, also sehr viel über deinen Tellerrand geguckt. Ne? Gibt es da irgendjemanden, der dich da speziell inspiriert hat? Oder ist das einfach schon immer so gewesen?
Ich glaube, das war schon immer so. Also es hat mich, ehrlich gesagt, hat mich da niemand inspiriert. Also man wird das ja immer mal wieder gefragt, zu welchen Personen schaust du auf oder wer inspiriert dich oder so. Das ist also, ich glaube, die größte Inspiration habe ich immer so aus meiner Familie bekommen, ehrlich gesagt. Ja, also da habe ich mir dann die Dinge abgeschaut, die ich mir abschauen wollte. Und dann schaut man sich auch ein paar Sachen ab, wo man sagt, das mache ich mal ganz sicher nicht so. Das ist ganz normal. Das habe ich dann auch über die Jahre mit meinen direkten Vorgesetzten gehabt. Ne? Und jetzt ist es ja dann irgendwann, kommt man ja an einen Punkt, da hat man dann gar nicht mehr so viele direkte Vorgesetzte. Und die führen einen ja auch nicht mehr eng, sondern da reportet man ja eher. Also dann wird man ja selber eigentlich permanent eingemessen. Ne? Und aber die Inspiration für über das Tellerrand hinausgucken, die hat mir jetzt niemand gegeben. Irgendwie war das immer schon in mir drin. Aber es ist im Prinzip, also dieses Schreiben ist schon fast ein Akt der Verzweiflung, weil ich habe halt früher alles mit Sport kompensiert. Das ist jetzt nicht mehr ganz so möglich. Und jetzt habe ich halt geguckt, was gibt's denn noch für Felder, wo ich das Gefühl habe, ich bin ganz gut, ne, und ich mache es gern. Und das war früher vielleicht mehr Tennis oder sowas, ne? Und heute ist es halt das Schreiben. Und ich schreibe seit gefühlten Ewigkeiten an einem Roman oder an einer Erzählung, an meinem Opus Magnum. Ich weiß nicht, ob das jemals noch fertig wird, aber irgendwie, ich glaube, der Marcel Proust hat für auf der Suche nach der verlorenen Zeit, glaube ich, irgendwie 14 Jahre gebraucht. Also so viel sind es noch nicht. Also ich habe noch ein bisschen. Auch wenn der Vergleich jetzt vielleicht ein ganz, ganz, ganz klein bisschen hochhängt. Also habe ich noch ein bisschen, aber ansonsten schreibe ich dafür viel Kolumnen geschrieben, so für Zeitschriften, hier für eine Stadtzeitung in Berlin, nie mit einem wahnsinnig hohen Anspruch. Ich wollte auch nie entdeckt werden. Ich habe auch noch nie nach Klagenfurt gelugt und gehofft, dass man mich mal zum Ingeborg-Bachmann-Preis nominiert. Soweit ist es nicht. Aber ich würde mal sagen, es ist dann doch ein bisschen mehr als Schreibwerkstatt. Und mir macht das tatsächlich Spaß. Ne? Und das Coaching, um darauf nochmal zurückzukommen, ist tatsächlich eben was, und das habe ich nie natürlich als ökonomisches Feld gesehen, sondern tatsächlich, das ist halt wirklich ein Lernfeld, überhaupt gar keine Frage, ein persönliches Weiterentwicklungsfeld. Und das ist natürlich auch ein super interessantes Netzwerkfeld, ne? Darf man auch nicht vergessen. Also da lernt man wahnsinnig interessante Leute kennen und mit manchen Leuten ist man danach befreundet, mit manchen Leuten arbeitet man zusammen. Also das ist schon gut. Ja.
Du hast es eben angesprochen, im Sport klappt nicht mehr so. Du hast seit vielen Jahren MS, ne? Und du spulst ein Pensum ab, das ist ja schon Wahnsinn. Hat dich das auch mit ein bisschen zum Coaching gebracht? Also auch der Umgang mit der Erkrankung?
Ach, ja, vielleicht. Vielleicht. Also ich glaube, ich hatte immer mal wieder, ich habe das jetzt seit 20 Jahren, ne, und das fing halt ganz dramatisch an und wurde dann so ein bisschen besser und jetzt ist es halt degressiv, im Sinne von, du kannst einfach damit rechnen, dass es einfach immer schlechter wird, es wird definitiv nie besser und in guten Jahren ist es so einigermaßen, bleibt es einigermaßen stabil und in schlechten Jahren, und da kann man gar nicht so viel dafür, geht es halt einfach runter, ne? Da kannst du einfach am 31.12. kannst du mal einen Vergleich machen zum 1.1. des gleichen Jahres und du weißt, oh, dieses Jahr habe ich irgendwie wieder in allen Bereichen so 10% verloren. Das ist halt so. Ne? Und man muss halt irgendwie gucken, dass man diese Kurve einigermaßen sagen wir mal, den Steigungswinkel so niedrig, den Fallwinkel, wie sagt man das? Keine Ahnung, weißt du, was ich meine? So niedrig wie möglich hält. Dass mich das damals zum Coaching gebracht hat, glaube ich schon. Ich glaube nicht, dass es so eine Entscheidung war, dass ich sagte, oh ja, mir geht es so schlecht, deswegen, und ich musste in meinem Kopf mal ein paar Sachen sortieren und deswegen muss ich ein Coaching machen. Ich glaube nicht, dass es eine Ausbildung war, sowas glaube ich nicht. Aber wahrscheinlich hat mich das dann schon da so ein bisschen hingetrieben. Ne? Ich hatte zu der Zeit auch jetzt niemand so richtig, ich sage mal, jemand, also wie so ein Mentor oder so ein Spiritus Rector, der mir hätte irgendwie oder die mir hätte sagen können, mach das, das ist jetzt genau das Richtige. Ne? Ich habe mich da auch ehrlich gesagt immer so ein bisschen, ja, so ein bisschen meine eigene Entscheidung getroffen, viel Trial and Error. Also auch mit, also in diesen Bereichen, ne? Also von Therapeuten bis zu Ärzten und so weiter. Das ist ganz normal bei einer chronischen Krankheit, dass man 1000 Dinge probiert. Mit dem Wissen ganz, ganz viel wird nicht funktionieren. Ist wahnsinnig zeitaufwendig, aber dann hast du es wenigstens mal probiert. Ne? Und was du natürlich brutal lernst durch so eine Krankheit, und ich fange jetzt nicht mit diesem Quatsch an, mit Krise als Chance und das ist eigentlich das Beste, was mir in meinem Leben passieren könnte. Nein, ist es nicht. Die Krankheit als Freund, nein, ist es auch nicht. Aber so das, worüber man gerade viel redet, so Resilienz, ne? Also wirklich so eine Widerstandskraft aufzubauen in dir, in deiner Persönlichkeitsstruktur, die dich durch ganz viele schwierige Situationen in deinem Privatleben und natürlich auch in deinem Berufsleben durchführt. Ne? Weil du weißt, ich habe schon ein paar andere Sachen geschafft, ne? Also ich habe schon jetzt seit 20 Jahren manage ich sozusagen diese doch sehr großen Einschränkungen, die da immer wieder auf mich eintreffen und vor allen Dingen auch diese Unsicherheit, ne? Und wie wir ja wissen, ist die Vermeidung von Unsicherheit in unserem Kulturraum die sozusagen am stärksten ausgeprägte Kulturdimension. Ja? Deswegen hässeln wir natürlich auch mit Corona in der Form, wie wir das tun. Und eben überhaupt nie zu wissen, wie es weitergeht und was eigentlich morgen ist, wenn ich aufwache und was dann mein Körper zu mir sagt, ist natürlich schwierig. Aber wenn man so sozusagen über 20 Jahre so eine Art empirisches Datenmaterial aufgebaut hat, wie gehe ich eigentlich um mit Schwierigkeiten und mit Rückschlägen und mit Überraschungen der schlechteren Natur, die mein Körper irgendwie für mich vorgesehen hat, dann baut man sich so ein ganz gutes Polster an Kraft auf. Und das hilft im Job auf jeden Fall. Total. Also das da darf man jetzt nicht falsch verstehen, weil das klingt jetzt so poserhaft, dieses Wort. Aber also ich bin da so einigermaßen angstfrei. Also was soll denn jetzt passieren? Also was ist denn das Schlimmste, was mir passieren kann? Morgen schmeißt mich jemand raus. Denke ich mir, ja, kann sein, okay, ist blöd, ja, aber ich muss echt schon schlimmere Sachen machen. So. Weiß nicht, ob der Vergleich möglicherweise hinkt ein bisschen. Für mich funktioniert das so. Ja? Denke ich mal, das Schlimmste war schon.
Ja, ich glaube nicht, Olli, dass da irgendwas Poserhaftes dran ist, das so zu vergleichen. Ich finde, du bist ein Mensch, der ganz viele Menschen, glaube ich, inspiriert hat. Und vor allem muss man echt da sagen, ohne dich wird es wahrscheinlich Camp-Up gar nicht geben. Ja, mal guckt, weil ich glaube, du hast damals mit Toff, meinem Bruder, ihr habt zusammen, glaube ich, einen Studijob gehabt bei einer Agentur, die uns dann quasi die ersten Programmieraufträge gegeben
hat. Stimmt.
Bruder da. Ja, und du warst auch derjenige, der dann irgendwann mal den Impuls gegeben hat, als wir vor ein paar Jahren auch mal in der Gesellschaft der Runde ein Thema hatten, zu sagen, hey Leute, holt euch mal professionelle Hilfe, jetzt nicht konkret von dir. Das heißt also, ganz in ganz vielen Abschnitten meines Lebens hast du, obwohl du der beste Freund meines kleinen Bruders warst, hast du mich auch immer extrem inspiriert. Und das finde ich großartig, da bin ich dir sehr dankbar für.
Dankeschön. Und du hast, glaube ich, immer noch meinen Bass.
Nein, ich habe deinen Bass nicht. Ich habe in einer Band gespielt, muss man mal sagen.
Ja. Irgendwo muss der sein. Irgendwo muss der sein.
Also, wenn jemand den Bass von Oliver Janik kennt.
Wenn irgendjemand diesen Podcast hört und weiß, wo mein Bass ist, von dem ich immer noch glaube, dass er bei Olli Kemmern im Keller schlummert, dann sag Bescheid.
Oh Gott, aus der Nummer komme ich jetzt nicht mehr raus. bevor das hier noch sentimentaler wird. Olli, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank auch für dieses wirklich sehr persönliche und offene Gespräch. Ich wünsche dir für deinen neuen Job, auch in der aktuellen Zeit, alles Gute, dass du weiterhin so coole, kreative Ideen hast, dass du weiter auch immer Ja, und du bist ein sehr wertschätzender Mensch, also dass das auch weiterhin so bleibt. Und ja, werde das natürlich aufmerksam verfolgen, wie es weitergeht. Und ja, alles Gute nach Berlin. Bleib gesund, deine Familie und du. Und ja, ich hoffe, wir hören uns bald wieder.
Ja, vielen Dank für das schöne Gespräch, Olli. Das hat Spaß gemacht und viel Erfolg auch noch weiterhin für den tollen Podcast, den ich auch wirklich gerne höre. Das ist ein tolles Format, was du da auch mit viel Kraft auf die Straße gebracht hast. Und dir, deiner Familie und auch deinem kleinen Bruder, den ich mal wieder anrufen muss, schöne Weihnachten und bis bald. Mach's gut. Ja,
alles klar. Bis dann. Ciao, ciao. Ja, liebe Leute, das war das Digitale Sofa Spezial heute mit Oliver Janik. Ja, an dieser Stelle, wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch oder 5 Sterne bei Apple Podcast, abonniert uns und ja, bleibt uns gewogen, bleibt gesund.